bin Christian Herrendorf und ihr hört Kohle, Knast und Kaviar, den True Crime Podcast von 4.0. Wir erzählen hier Kriminalfälle aus Düsseldorf und das Besondere an unserem Podcast ist mein Kollege Hans. Hans hat nämlich alle Fälle, über die wir hier sprechen, als Polizei- und Gerichtsreporter erlebt. Das heißt, er schildert uns aus erster Hand, was damals geschah. Wie immer, am Anfang unseres Podcasts hören wir die Nachrichten über den Fall.
Am frühen Morgen des 20. Oktober 1985 klingelt eine junge Frau in einem Ratinger Mehrfamilienhaus bei ihrer Nachbarin. Sie ist aufgelöst und sagt nur: "Ich habe ihn umgebracht. Geschafft." Die Nachbarin ruft sofort die Polizei. Als die Beamten eintreffen, finden sie in dem Einzimmer-Apartment die Leiche des Düsseldorfer Geschäftsmannes Giuseppe Palatini. In seinem Rücken steckt ein 40 cm langer Pfeil. Die Mordwaffe? Eine Armbrust.
Hans, ich muss als erstes auf die Tatwaffe kommen. Ich habe gedacht, die Armbrust ist zuletzt als Mordinstrument ungefähr in den Zeiten von Robin Hood eingesetzt worden. Wie kam es, dass das jetzt nochmal passiert ist?
Jein, die Armbrust ist eine Waffe, da hast du recht, Mittelalter war sie also sehr gebräuchlich. Auch damals, als sie dann in der Masse eingeführt wurde, ein echter Gamechanger, weil sie auch schon damals aus Holz gebaut eine enorme Durchschlagskraft hatte. Es wurden keine Pfeile verschossen, sondern Bolzen. Die waren so, ich sag mal, 20, 25 Zentimeter lang. Und die hat sich eigentlich über die Zeit immer gehalten, immer aber eigentlich mehr bei Sportschützen oder Hobbyschützen. Und weil die es einfach witzig fanden, mit diesem Gerät zu schießen.
Du bist ja Jäger. Wird das heute noch irgendwo eingesetzt, also tatsächlich zu Jagdzwecken?
In Deutschland ist es verboten. Es ist tatsächlich so, es steht im Bundesjagdgesetz, sowohl Pfeile, also Pfeil und Bogen und Armbrust sind als Jagdwaffe verboten.
Wie ist jetzt unsere Täterin aus dem Fall an diese Waffe gekommen und warum hat die sich für die Armbrust entschieden?
Es gibt einschlägige Läden, die sowas verkaufen, wo du auch eine Gaspistole oder so eine Steinschleuder kaufen kannst. Und du brauchst, wenn du über 18 bist, brauchst du keine besondere Berechtigung dafür. Kannst du einfach so kaufen. Warum die sich für diese Waffe entschieden hat, ist eine Frage, die hat mir ein Forensiker mal in Zusammenhang mit einem anderen Fall erklärt. Und zwar ging es um die Frage, wie töten Frauen? Und das fand ich schon faszinierend, was dieser Mann mir da erklärt hat. Wenn die Täter Männer sind, ist es oft ein sehr enger Kontakt zwischen Opfer und Täter. Also ich sag mal, jemand, der einen mit einem Messer umbringt oder erwürgt oder erschlägt, ist ja sehr eng am Opfer. Hm. Frauen können das nicht, das wissen sie auch schon, aufgrund ihrer nicht so gleichen Körperkraft oder Körpergröße. Deshalb sind viele Giftmorde zum Beispiel auch von Frauen verübt worden. Wenn sie das nicht tun, wie im konkreten Fall, gibt es schon mal die Entscheidung einer potenziellen Mörderin, dass sie sich für eine Distanzwaffe entscheidet. An eine Schusswaffe kommst du so leicht nicht ran, an eine tödliche Schusswaffe. Also ich spreche von Revolver oder Pistole. Armbrust einfach so verfügbar, Distanz. Und das wird das Motiv gewesen sein, dass sie gedacht hat, also die kann ich einfach so kaufen. Und damit muss ich nicht direkt an ihn ran, kann also aus Metern Entfernung, kann ich das tun. Sie hat übrigens die Waffe in einem Geschäft gekauft und die Munition, nenne ich es mal, also die dazu passenden Pfeile oder Bolzen in einem anderen Geschäft.
Okay. Wie bist du dann mit dem Fall in Berührung gekommen? Bist du am Tatort gewesen damals im Oktober 85?
Der Tatort war ein Mehrfamilienhaus in einer Vorstadtsiedlung. Also im Grunde so anonym, wo sich die Nachbarn nicht alle kennen. Und der Tatort war unspektakulär. Ich bin selber nicht da gewesen, also in der Wohnung oder am Tatort selber, aber ich kenne die Ecke, wo das passiert ist.
Wo hast du dann von der Tat erfahren? Warst du bei der Pressekonferenz?
Ja, das war der klassische Verlauf. Die Polizei hat mich damals informiert, dass es ein Tötungsdelikt gegeben hat und hat auch schon mal vorab sehr grob gesagt, also Täterin, junge Frau, Opfer, älterer Mann. Und dann, das war der Klassiker, und dann mehr heute Nachmittag in einer PK. Und dann bin ich halt ins Präsidium gefahren, habe vorher schon mal ein bisschen rumtelefoniert und wusste vorher schon einiges mehr, aber richtig konkret wurde es dann in der Pressekonferenz, da war mit Sicherheit der Leiter der damaligen Mordkommission dabei, der das verkündet hat und hat dann die Details erzählt.
Ja. Was waren das für die Details? Also was stand zu dem Zeitpunkt schon fest?
Die Täterin, das war völlig ohne Zweifel. Anders als bei anderen Mordfällen suchte man nicht den Täter, sondern man hat sofort die Täterin ja gehabt. Und die das Ganze auch direkt berichtet hat, also unmittelbar, ja, man kann sagen, fast 1, 2, 3 Stunden nach der Tat hat die das schon zugegeben. Da kommen wir gleich noch drauf. Und es ging einfach nur noch um die Hintergründe, um die Details, Tatwaffe, Motiv, Opfer.
Hm. Opfer ist das richtige Stichwort. Nur ist Palatini ein Name, der auch damals, glaube ich, sehr geläufig war. Wie war das während der Pressekonferenz? Ist das schon bekannt geworden? Wie haben Kolleginnen und Kollegen darauf reagiert?
Also in der Pressekonferenz ist das mit Sicherheit nicht gesagt worden. Aber kurz danach hat die Polizei das dann auch bestätigt. Also das Opfer war ein stadtbekannter Geschäftsmann, der hatte in Düsseldorf 3 Eisdielen, jeder Düsseldorfer kannte den Namen und kennt ihn bis heute, Giuseppe Palatini, damals Ende 50.
Was musste die Polizei da noch ermitteln? Da lag ja doch relativ vieles auf der Hand.
Das stimmt, weil, wie gesagt, die Täterin hatte das zugegeben und alles Weitere kam dann eigentlich erst so richtig im Prozess zur Sprache. Die Polizei hatte natürlich vor Prozessbeginn sich natürlich informiert, wie war die Opfer-Täter-Beziehung, was war das Opfer für ein Mensch, was war die Täterin für ein Mensch. Das ist alles zusammengetragen worden. Aber das ist damals erst richtig zur Sprache gekommen und uns allen bekannt geworden während des Prozesses.
Ich nehme an, du hast die Täterin dann das erste Mal im Prozess auch gesehen.
Ja.
Was hat die für dich für einen Eindruck gemacht, beziehungsweise was hast du dir vorher vielleicht auch überlegt, was das für eine Frau ist?
Also es ist richtig, ich hatte sie vorher nicht gesehen und war sehr erstaunt, als ich diese Person da in der Anklagebank saß. Neben ihr ihre beiden Verteidiger, sie hatte 2 Verteidiger, der damals wirklich sehr bekannte, renommierte Anwalt Hermann Rosenkranz, war ein bundesweit bekannter Strafverteidiger. Mit seinem jungen Kollegen Jürgen Wessing, auf den kommen wir später noch. Und dann sah ich diese junge Frau da sitzen. Und ich weiß, wir waren alle sprachlos. Ich sah da eine junge Frau, die auf mich einen sehr kindlichen Eindruck machte, die sehr unscheinbar aussah, also in keinster Weise irgendwo auffallend, ganz, ganz bieder gekleidet. Sie wirkte sehr introvertiert, eingeschüchtert. Also jetzt mal platt gesagt, du wärst nie auf die Idee gekommen, dass du da eine des Mordes angeklagte Frau siehst.
Was hat man im Prozess über sie erfahren? Also über ihr Leben? Wie ist sie aufgewachsen? Wie war ihre Kindheit?
Es war eine ziemlich schlimme Kindheit im Sinne von, diese Frau war im Grunde mental sehr krank. Und zwar seit ihrer Kindheit. Sie war sehr in einem sehr wohlbehüteten Zuhause aufgewachsen. Die Eltern, es gab noch Geschwister, die Eltern, ein Arztehepaar, haben sich sehr gekümmert um die Kinder, vor allen Dingen aber um sie. Wir wollen sie ja P-Punkt nennen. Den Namen werden wir nicht nennen. Und sie war sehr früh ein Kind, das sehr schüchtern war, regelrecht ängstlich war. Es kam zum Beispiel im Prozess zur Sprache, dass die Mutter sie immer begleiten musste. Dass die Mutter sie zum Beispiel bei der Einschulung die ersten Tage in der Schule begleiten musste und dabei bleiben musste in der Klasse. Heute würde man sagen Helikoptermutter oder so. Aber weil P halt sehr, sehr, sehr ängstlich war, gegen alles Mögliche. Sie wurde dann auch krank. Sie ist mit der Mutter in alle möglichen Behandlungen gegangen. Die beiden sind gemeinsam verreist. Aber es war eine sehr enge Beziehung zwischen Tochter und Mutter. Sie hat dann auch ein Essproblem entwickelt, eine Essstörung. Bulimie ist abgemagert bis deutlich unter 50 Kilo. Es war die Rede von 30, 35 Kilo. Sie war keineswegs klein. Und wenn man sich das vorstellt, also eine Frau, die irgendwo vielleicht 1,70 war, und dann unter 50 Kilo wiegt, 30, 35, 40 Kilo. Das muss ziemlich dramatisch ausgesehen haben. Aber während des Prozesses war das schon wieder vorbei. Da sah sie eigentlich, was so vom Körper her, sah sie relativ normal aus. Sie war nicht schlank.
Du hast gerade schon gesagt, die Polizei hat ermittelt, wie das Verhältnis zwischen Täter und Opfer war. Der Mann war deutlich älter. Was ist da rausgekommen über das Verhältnis der beiden? Wie haben die sich kennengelernt und was hat sich da entwickelt?
Ja, das war natürlich ein erheblicher Unterschied. Ich kann es nochmal erklären. Der war ungefähr 40 Jahre, weil nicht so ganz klar war, wann die Beziehung begonnen hatte. Während des Prozesses war sie 21 und er war zum Todeszeitpunkt 59. Das ging aber schon ein paar Jahre. Also ich sag mal ungefähr 40 Jahre älter. Das heißt, und in der Konstellation, eine 18-, 19-Jährige mit einem Mit-N-50er, das ist schon erheblich. Kennengelernt hat sie ihn durch ein Stellenangebot. Er suchte für seine Betriebe in Düsseldorf Personal, also im Verkauf, im Service. Und da hat sie sich beworben damals, weil sie einen Job, sie wollte endlich von, ein bisschen, das war auch ein Teil der Lösung von den Eltern, des Abnabens von den Eltern. Sie wollte halt arbeiten, eigenes Geld verdienen, hat sie da beworben, hat den Job bekommen. Und hat in einem der 3 oder 4 Betriebe hat sie dann gearbeitet.
Und wie ist dann das Verhältnis, also das enge Verhältnis oder die Liebesbeziehung, wenn man das so nennen möchte, zwischen den beiden entstanden?
Sie war im Prinzip ganz nah an der gesamten Familie dran. Das kam im Prozess raus. Es klang so an, als wäre sie eine Freundin auch der Kinder gewesen. Das kann auch so sein, weil einer der Söhne des Opfers hat dann auch ausgesagt und da klang durchaus auch Sympathie mit für die Angeklagte. sie hatte einen sehr engen Draht zu allen. Und den Chef, den hat sie bewundert. Der war für sie eine Vaterfigur, der also halt im Leben stand und auch eindeutiger Chef, ein Patriarch, jetzt im klassischen Sinne war der. Und den hat sie regelrecht angehimmelt. Und das Verhältnis war am Anfang halt, aus ihrer Sicht zumindest, Tochter, Vater. Aus seiner Sicht am Anfang sicher auch. Und dann sind die beiden mal gemeinsam, ich nenne es mal, auf eine Dienstreise, auf eine Messe oder so gefahren. Und da hat er sich wohl ihr zum ersten Mal anders genähert.
Was war das dann für eine Beziehung? Ich habe gerade gesagt, Liebesbeziehung, nach allem, was du so schilderst, hätte ich nicht das Gefühl, dass das Wort Liebe wirklich in das Wort Beziehung gehört.
Also sie hat ihn sicher geliebt, aber auf eine andere Art und Weise, als er sich das vorgestellt hat. Es wurde eine sexuelle Beziehung. Er hat sie zu seiner Geliebten gemacht und hat überhaupt nicht begriffen, dass sie halt, warum sie das geduldet hat. Also ich sage ganz bewusst geduldet. Sie war mit Sicherheit nicht begeistert, aber er war halt diese mächtige Vaterfigur. Sie hat sich nicht dagegen gewehrt. Sie konnte ihm aber auch nicht widersprechen, das hat sie sich nicht getraut. Und er hat sie als junge Geliebte halt benutzt.
Heute würde man sagen, es ist eine toxische Beziehung, stimmt das?
Ja, mit Sicherheit. Für sie auf jeden Fall. Weil man muss sich immer überlegen, was die für eine Vorgeschichte hatte. Und dann gerät die an so einen Mann, der also diese Schwäche im Grunde ausnutzt. Wobei ich glaube, der hat das überhaupt nicht verstanden. Der kannte sie auch vorher nicht. Der hat sie ja erst 1-2 Jahre vorher kennengelernt, als sie in den Betrieb kam. Und ich glaube nicht, dass der eine Ahnung hatte, was die für eine Kindheit und Jugend hinter sich hatte. Das war also mit Sicherheit ihm nicht vertraut. Und ich weiß nicht, ob er Rücksicht drauf genommen hätte, aber der wusste das nicht. Und der hat ja auch keinerlei Mühe gegeben, sich mit dem Seelenleben dieser jungen Frau zu beschäftigen. Sondern sie war für ihn eine, wie er dachte, willfährige Geliebte.
Wie hat er diese Machtposition ausgelebt?
Ja, der hat alles Mögliche ihr vorgeschrieben. Also er hat ja diese Wohnung besorgt, in dem, wie ich eben sagte, in diesem Mehrfamilienhaus. Es war so ein Einzimmer-Apartment, in dem im Prinzip nur ein riesiges Bett stand. Er hat in ihr Leben eingegriffen. Sie war gläubige Katholikin und er hat ihr komischerweise verboten zu beichten. Und sie hat mit Sicherheit das große Bedürfnis gehabt zu beichten, denn das kam im Prozess auch raus. Denn sie hatte ja ein schlechtes Gewissen der Familie gegenüber. Die wussten ja alle nicht, was da passierte. Und sie wusste genau, das, was ich hier tue, ist nicht okay. Also sie hätte das garantiert gerne gebeichtet, aber sie hat sich von ihm wirklich da das verbieten lassen, zur Beichte zu gehen.
Hat sie mal versucht, sich zu lösen aus der Beziehung, wirklich, also diese Beziehung zu beenden?
Ich würde die Frage mit nicht wirklich beantworten. Sie hat wohl Ansätze gemacht, wo sie halt sagte, sie will ihn nicht mehr sehen. Sie hat das auch ihren Eltern übrigens gebeichtet und das muss für die Leute muss das ein absoluter Schock gewesen sein, weil sie kannten die Familie auch. Aber im Grunde hat immer dann, wenn er sich wieder gemeldet hat bei ihr, ist sie immer wieder zu ihm zurück. Das war ein ganz merkwürdiges Abhängigkeitsverhältnis. Im Grunde wollte sie, das hat sie angeekelt, hat sie auch gesagt, sie fand das furchtbar, hat es aber nicht geschafft, wirklich konsequent da zu sagen, zu Ende. Im Grunde hat er sie immer dann, wenn er sie wollte, konnte er sie auch haben.
Kannst du festmachen, wo dann dieser Punkt kommt, wo sie sich eben entscheidet, weil sie das so nicht schafft, sich zu lösen, diesen Mord zu begehen und den Mann zu töten?
Ja, das muss relativ kurz vor der Tat gewesen sein, wo sie also dann wirklich so verzweifelt war, dass ihr klar wurde, ich komme da aus dieser Nummer, komme ich so anders nicht mehr raus. Und dann muss bei ihr dieser Gedanke entstanden sein, ich bringe den um.
Und eben der Weg zur Armbrust, so wie du noch am Anfang beschrieben hast. Wie hat sie das dann mit der Armbrust konkret gemacht? Also wie ist sie dann vorgegangen?
Es war ein Ablauf der Geschehnisse oder der Zeit, wie es in letzter Zeit in dieser Beziehung öfter gewesen war. Eigentlich wollte sie nicht ihn treffen. Er hat dann aber angerufen und hat gesagt, ich komme heute Abend um 23 Uhr. Und dann hat sie gesagt, nein, ich will das nicht. Und dann hat er nur gesagt, ich komme und hat aufgelegt. Also so ist das Gespräch später wiedergegeben worden. Und dann ist er auch gekommen, wollte direkt mit ihr ins Bett. Sie hat sich auch da ergeben, also hat das geduldet. Dann ist er eingeschlafen. Und sie ist sehr früh morgens wach geworden, wie sie das so, also ist ihre Schilderung, hat ihn dann da schlafend gesehen, hat die Armbrust aus dem Schrank geholt, die also gespannt war, da lag auch ein Bolzen drauf, und hat dann aus wenigen Meter Entfernung auf ihn geschossen, hat ihn in der Seite getroffen, der Bolzen ist in die Lunge rein. Er ist noch wach geworden, hat irgendwie gesagt, was ist los? Ist dann noch aufgestanden, hat versucht, sie zu packen und ist umgefallen und verblutet. Und dann ist sie raus, hat eine Nachbarin aus der Wohnung geklingelt und hat dann gesagt, was sie gerade getan hat. Diese Nachbarin hat dann die Polizei gerufen.
Was ich sehr bemerkenswert fand, ist, der Prozess hat trotzdem 18 Prozesstage gehabt, obwohl wir eine geständige Täterin haben, obwohl die Dinge mehr oder weniger klar auf der Hand liegen. Was hat dazu geführt, dass der Prozess so lange gedauert hat?
Die zentrale Frage in diesem Prozess war, ist diese Frau überhaupt schuldfähig? Haben wir hier jemanden sitzen, den wir wirklich voll verantwortlich machen können für diese Tat? Es hat mehrere Gutachter gegeben, die sich dazu geäußert haben. Es hat aber vor allen Dingen, darauf hat die Verteidigung aufgebaut, erhebliche Kritik gegeben am Verhalten der Polizei unmittelbar nach der Tat. Denn als die Polizei am Tatort ankam, alarmiert von der Nachbarin, wie eben gesagt, war die Täterin P. natürlich in heller Aufregung, in heller Auflösung. Und ein Arzt hat ihr daraufhin ein Beruhigungsmittel gegeben. Eine bestimmte Dosierung war.
Wir müssen an dieser Stelle einmal kurz Hans und Christian unterbrechen.
Wieso?
Naja, weil Kohle, Knast und Kaviar auch in diesem Jahr wieder auf die große Bühne kommt.
Am 28. April im Düsseldorfer Zack ist es wieder soweit. Ab 20 Uhr kommt das gesamte Kohle, Knast und Kaviar-Team auf die Bühne mit dem Fall die Aldi-Entführung.
Genau, geht auf zack.de, dort gibt es die Tickets.
Wir freuen uns auf den Abend und damit zurück zu Hans und Christian.
Allium. Und dann hat dieser Arzt die Polizei informiert und hat gesagt, Leute, ich habe der eine Spritze gegeben, das ist ein Beruhigungsmittel, und hat im Prinzip auch gesagt, in diesem Zustand könnt ihr eigentlich nicht mit der reden. Die Polizei hat aber trotzdem mit ihr geredet. Und dieses Mittel löste unter anderem auch einen ziemlich starken Mitteilungsdrang aus. Und das heißt, diese junge Frau hat munter geplaudert und hat erzählt, was sie gerade gemacht hat. Das hat die Polizei alles schön zur Kenntnis genommen, was sie, so die Verteidigung später, eigentlich nicht hätte tun dürfen, weil die in dem Augenblick überhaupt nicht Herr ihrer Sinne war, im landläufigen Sinne.
Ja, nee, im Zweifel heißt es ja einfach, dass du, da du ja das Recht hast zu schweigen und dich nicht selbst belasten musst, genau, zumindest das ausgespart hättest, ja. Das wäre ja etwas, wenn sie bei vollen geistigen Kräften gewesen wäre, was sie vielleicht getan hätte, dass sie bestimmte Dinge nicht gesagt hätte. Damit ist das eigentlich eine nicht zulässige Form der Befragung
des
Verhörs.
Korrekt. Und das ist im Prozess immer wieder zur Sprache gekommen. War auch ein starkes Argument der Verteidigung gegen die Beurteilung der Angeklagten oder gegen das, was sie da gesagt hat. Im Grunde hätte sie da schweigen müssen und sagen müssen, ich rede nur, wenn ein Anwalt dabei ist oder so. Das ist aber nicht passiert. Ein Anwalt kam erst viel später ins Spiel. So, jetzt zu der Frage, warum hat der Prozess so lange gedauert? Wie ich eben schon sagte, mehrere Gutachter, die sie beurteilt haben. Und die kamen alle zu dem Ergebnis, dass sie nicht wirklich schuldfähig ist. Allerdings in abgestufter Version. Einige waren der Meinung, sie ist überhaupt nicht schuldfähig. Einige waren der Meinung, sie ist eingeschränkt schuldfähig. Und das hat unglaublich lange gedauert. Die kamen alle zu Wort. Die wurden dann nochmal befragt vom Vorsitzenden, von der Verteidigung, vom Staatsanwaltschaft. Man hat sich wirklich sehr viel Zeit genommen dabei, das muss man sagen. Und um wirklich die Hintergründe auszuleuchten, weil es war ziemlich schnell klar, wir haben hier eine Angeklagte, die ist geständig, die hat die Tat zweifelsfrei begangen, aber wir müssen wirklich klären, warum hat sie es gemacht und war die wirklich bei sich, als sie das getan hat.
Wie der damals junge Verteidiger Jürgen Wessing den Prozess erlebt hat, hat er uns in einem Interview erzählt.
Herzlich willkommen, Herr Dr. Wessing.
Bin gerne hier.
Sie waren damals als noch sehr junger Anwalt, ich habe eben noch Fotos gesehen, waren Sie bei diesem Prozess zusammen mit Ihrem Kollegen Hermann Rosenkranz die Verteidigung der Angeklagten, die wir nicht mit Namen nennen, sondern nur P. Und wie erinnern Sie sich an diesen Prozess?
Nun, das war ein Prozess, den man nicht vergessen kann. Mein erster wirklich intensiver, großer Prozess in diesem Bereich, Mordprozesse. Eine Situation mit einem Menschen, eben P., die also auch extrem ungewöhnlich war. Anorektisch, sehr in sich zurückgezogen und ein Mensch, der keine tolle Jugend gehabt hat und keine tolle Erfahrung mit Menschen gemacht hat.
So, genauso habe ich es auch in Erinnerung. Ich hätte genauso beantwortet, dieser Prozess, den vergisst man nicht. Diese Angeklagte hat mich zutiefst berührt, sie hat mir leid getan. Ganz wichtige Frage, die hat ja damals in den ersten Gesprächen mit der Kripo noch unter Valium-Einfluss, hat sie ja die Tat beschrieben und zugegeben. Das hat die Verteidigung ja dann auch hart angegriffen. Hat die eigentlich im Prozess, hat sie nochmal ausgesagt und die Tat nochmals zugegeben? Ich kann mich nicht erinnern.
Nein, hat sie nicht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass diese erste Aussage überhaupt nicht verwertbar gewesen ist, wenn jemand in einer Schocksituation auch noch Valium bekommt, schon psychisch extrem labil ist. Das ist keine Situation, in der man ohne in den Paragraphen 136a verbotene Vernehmungsmethoden zu kommen aussagen kann.
Ich erinnere mich, dass Sie damals auch so argumentiert haben, Sie und Ihr Kollege, aber die Kammer hat sich dem ja nicht angeschlossen. Die haben das im Grunde verwertet, das Geständnis.
Es war insofern ein Uphill-Battle von der ersten Sekunde an. Wir waren mit einer Vernehmung konfrontiert, die nicht hätte sein dürfen. Mit einer Vernehmung konfrontiert, die von den Vernehmern her nur in eine Richtung ausgelegt war. Ja, wir haben zwar in unserer Strafprozessordnung die Vorschrift, dass man pro und contra ermitteln soll, aber in diesem Fall ist eine Pro-Ermittlung sicherlich nicht passiert. Ja, sondern es sind sogar dann Worte ihr in den Mund gelegt worden, die man in dieser Situation überhaupt nicht einschätzen kann in ihrer Tragweite. Und deshalb meine ich auch heute noch, ein Richter wie einige Richter, die ich heute kenne, hätte das nicht machen dürfen und hätte es auch nicht gemacht. Ich glaube, da ist inzwischen auch eine Art von weniger Verfolgungsdrang bei den Gerichten. Es ist etwas liberaler geworden. Ich wünsche mir zwar auch da noch ein bisschen mehr, aber das ist so im Leben. Und diese Menschen, die dort sitzen, gerade auch die Vernehmer, sind ja Jäger. Und auch wenn Jäger Heger sind, aber
die wollen Ergebnis, die wollen Beute machen.
Will man Beute machen.
Ja. Aber ich meine, der Tathergang war ja unzweifelhaft. Sie hat den erschossen mit der Armbrust.
Ja, sie hat also die Armbrust aus dem Schrank genommen und hat auf ihn gezielt und hat geschossen.
Wissen Sie eigentlich aus der Erinnerung heraus noch, wie ist die eigentlich auf die Idee mit der Armbrust gekommen?
Ich glaube, dass diese Idee aus einer verdrängten Form von Wehrhaftigkeit stammt. Sie konnte sich gegen diesen Mann nicht wehren. Irgendwo war ja das Schlimme, dass Herr P. sie über die Religiosität ins Bett gezogen hat. Und sie war im Grunde genommen in einer Situation, die auch ihre sehr gläubigen Eltern nie verstanden hätten. Und sie fühlte sich hilf- und wehrlos. Und das war erst einmal aus meiner Sicht ein Symbol der Wehrhaftigkeit.
Die Armbrust, die Waffe.
Die Armbrust, genau. Und dieses Symbol, offensichtlich stand im Schrank und niemand hat es beachtet. Vor allen Dingen nicht Herr P. Ja, und irgendwann ist dann so eine Art Übersprung passiert. Mhm. Ja, von dem psychologischen Drohen mit etwas zum Handeln.
Jetzt mal laienhaft gefragt, hätte sie eigentlich nicht im Grunde freigesprochen werden müssen oder war sie nicht im Grunde schuldunfähig nach Ihrer Einschätzung? Die Gutachter waren ja uneins.
Ja, die Gutachter waren uneins. Ich habe selten von einem Prozess gehört, in dem so viele Gutachter ausgesagt haben. 5 Stück. Erst nach dem 5. Gutachter haben sie aufgegeben.
Wissen Sie, was aus P, also aus der Täterin, später geworden ist?
Ja, also ich weiß, dass sie sich dann mehr dem sozialen Sektor zugewandt hat und wohl auch ihre aufgezwungene Sexualität in anderer Form ausgelebt hat, dass sie also wohl eine Partnerin gefunden hat, was ich ihr nur wünschen kann.
Ich erinnere mich daran, die Eltern waren im Prozess, saßen immer im Zuschauerraum. Woran ich mich nicht erinnere, wie Sie vielleicht, haben die eigentlich ausgesagt?
Die haben ausgesagt, ja.
Es muss ja für die Eltern, mir fällt kein Wort ein, wie ich das beschreiben soll, was sie da erlebt haben. Die kannten ja das Opfer auch, die Familie, da gab es ja auch Querverbindungen. Ne?
Und ich weiß nicht, ob Sie diesen Spiegelartikel von Gerhard Mautz kennen. Es ist tatsächlich so, dass die Ehefrau von Palatini und die Mutter nebeneinander gesessen haben und sich unterhalten haben. Ja, weil also der Ehefrau tat die Angeklagte leid.
Ich erinnere mich daran, dass Kinder von Palatini, ich glaube der Sohn, der heute das Geschäft führt, da ausgesagt hat und der Tenor war ganz klar, da gab es eine große Sympathie für P, für die Täterin und da gab es ganz offenbar Bindungen.
Vielleicht sollten Sie noch einen Punkt so ins Auge nehmen, was auch Herr Vermautz geschildert hat. Die Polizei hat sich in dieses Verfahren gedrängt, hat also Informationen nach draußen gegeben. Es gibt sogar einen Artikel eines der Verfolger, bevor der Prozess losging, in dem also im Grunde genommen die Verurteilung schon vorbestimmt war.
Okay, Herr Dr. Wessing, wir danken Ihnen sehr dafür, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich die Mühe gemacht haben.
So hat Jürgen Wessing, der damals junge Verteidiger der Angeklagten P., den Prozess erlebt. Hans, ich würde gerne, bevor wir das Urteil hören, nochmal eine Frage stellen, die vielleicht ja fast schon philosophisch ist. Ich habe selten einen Fall erlebt, über den wir gesprochen haben, wo nicht so richtig klar war, wer ist eigentlich Täter und wer ist Opfer oder wo beide beides sind. Ist das auch dein Eindruck gewesen?
Ja, absolut. Diese Frau, diese Angeklagte, diese junge Frau hat uns damals alle unfassbar leid getan im Grunde, ne? Wir sahen sie da sitzen, wir hörten diese Kindheitsgeschichte, diese ganzen Einzelheiten aus der Beziehung. Und da kamen noch ein paar Sachen zur Sprache. Der hatte auch ein paar merkwürdige sexuelle Vorstellungen. Das war für ein junges Mädchen aus diesem Umfeld. Man muss immer überlegen, wo kam die her? Also sehr bürgerliches Haus, sehr religiös, katholisch. Das muss für die ein absoluter Schock gewesen sein, was der zum Teil auch zugemutet hat. Und da war sehr viel Mitgefühl. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, selbst die Kammer damals hat ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie sehr viel, ja, Mitleid ist ein blödes Wort, aber dass sie schon ein Stück weit auch Verständnis hat für die Angeklagte. Also insofern die Frage, wer ist Täter, wer ist Opfer? Also sie war mit Sicherheit auch Opfer und er war auch Täter. Denn das, was er gemacht hat, wenn das andersrum gelaufen wäre, nach heutigen Maßstäben hätte man den mit Sicherheit wegen verschiedener sexueller Nötigung oder was weiß ich, wem hätte man den anklagen und verurteilen können heute.
Dann hören wir jetzt, wie die Kammer all diese Umstände bewertet hat und zu welchem Urteil sie gekommen ist.
2 Jahre nach der Tat, am 28. Oktober 1987, verurteilt die 15. Große Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf die Angeklagte P. wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte die Arg- und Wehrlosigkeit des schlafenden Opfers ausgenutzt hatte. Mit dem Urteil blieb das Gericht knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft von 10 Jahren Freiheitsstrafe.
Hans, ich muss sagen, dass mich dieser Schuldspruch und dieses Urteil doch sehr erschreckt. Weil ich denke, nach all dem, was wir gehört haben, hatte ich jetzt mit deutlich milderem Urteil gerechnet. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, wenn wir hier einen Mord haben, sind 9 Jahre auch fast wieder wenig. Wie hast du das damals erlebt?
Diese 9 Jahre, dieses Urteil sind wirklich aus verschiedenen Gründen ungewöhnlich gewesen. Auf der einen Seite ist ja die klare Regelung, bei Mord ist eindeutig in Deutschland lebenslang, 15 Jahre.
Vielleicht können wir an der Stelle einmal einhaken und erklären, was ein Mord von einem Totschlag unterscheidet. Ne? Beides sind Tötungsdelikte, aber was macht den Mord zum Mord?
Es gibt, bei Mord müssen bestimmte Tatbestandsmerkmale erfüllt sein, nicht alle. Es reicht also eins. Ich sage mal, ein Beispiel ist Heimtücke. Das nenne ich deshalb als Beispiel, weil hier in dem Fall wird es passen. Denn das Opfer hat geschlafen und sie hat den Mann umgebracht, während dieser Mann, das Opfer, völlig arglos da lag, hat die Arglosigkeit ausgenutzt. Und das ist eine klassische Definition von Heimtücke. Ein anderes Merkmal ist auch Befriedigung der sexuellen Gier oder Habgier, der klassische Raubmord. Das sind so. Hier in dem Fall Heimtücke, war eindeutig, da gab es überhaupt nichts zu diskutieren.
Okay, das heißt, du hättest eigentlich bei lebenslänglich, sprich ja, 15 Jahren rauskommen,
ja,
müssen.
Eigentlich hätte das 15 Jahre. Bei einem Totschlag, der Unterschied zum Totschlag ist, da fehlt der Vorsatz. Bei einem Mord ist immer der Vorsatz da, ich bringe jemanden um und dann läuft das ab, wie gerade gesagt, nach diesem Merkmal. Ein Totschlag ist, wenn ich mir jetzt überlege, ich gerate irgendwo in Rage mit jemand aneinander und bringe den um im Zorn. Den kenne ich vielleicht schon länger, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, den umzubringen. Aber jetzt in der Minute hat er mich so an den Rand der Verzweiflung, der Wut gebracht, dass ich den töte. Dann ist das ein klassischer Totschlag, was erheblich geringer bestraft wird. Hier in dem Fall ganz klar Mord. Trotzdem nur, für mich, ich sage jetzt mal nur 9 Jahre. Und das lag halt an diesen ganzen eben beschriebenen Umständen, dass halt auch das Gericht gesehen hat, die Frau ist auf keinen Fall komplett schuldfähig. Wir können nicht die Höchststrafe verhängen. Und deshalb hat man dieses unter 10 Jahre verhängt und im Grunde war das eine Kompromisslösung.
Das klingt so ein bisschen wie Jugendstrafrecht für mich, ne? Also, dass das irgendwie, obwohl es nicht angewendet worden ist, dass es letztlich so ähnlich beurteilt worden ist.
Ja, wenn Jugendliche nach Jugendstrafrecht wegen Mordes verurteilt werden, ist 10 Jahre die Höchststrafe. Insofern würde das passen. Es würde auch passen, weil die Angeklagte war im Grunde jugendlich. Man hätte sie auch nach Jugendstrafrecht beurteilen können, weil sie auf jeden Fall in der entscheidenden Phase vor der Tat war sie ja noch Jugendliche oder noch sehr jung, unter 21 auf jeden Fall. Und das wäre gegangen, hat man aber nicht gemacht. Aber das Urteil fiel entsprechend aus. Also es war aus verschiedenen Gründen ungewöhnlich. Außerdem, das habe ich auch nicht so oft erlebt, die Staatsanwaltschaft selber, die ja immer eine Strafe fordert zum Ende im Schlussplädoyer, hat wirklich eine Strafe von 10 Jahren gefordert. Also der Staatsanwalt damals hat keineswegs gesagt, Leute, das ist ein Mord, lebenslang, sondern auch der Staatsanwalt hat berücksichtigt diese nicht klare Schuldfähigkeit und hat von vornherein ein Urteil gefordert, was bei 10 Jahren lag. Und das Gericht hat dann halt auf 9 Jahre entschieden.
Hat die Verteidigung trotzdem versucht, Revision einzulegen, weil das eigentlich ja der Klassiker ist, dass du trotzdem versuchst, das nochmal abzumildern?
Ja, die Verteidigung wollte eigentlich einen Freispruch. Die wollten eigentlich sagen, hier Leute, das ist das Opfer, wegen der ganzen Vorgeschichte schuldunfähig, das hat nicht geklappt. Man hat Revision eingelegt, die ist aber abgelehnt worden.
Hat sie die vollen 9 Jahre dann gesessen?
Nein, es gibt verschiedene andere strafrechtliche Möglichkeiten, eine Strafe zu reduzieren. Das ist hier in dem Fall passiert und dann hat man die Strafe halbiert.
Okay, das heißt 4,5 Jahre etwa hat sie dann tatsächlich im Gefängnis gesessen.
Ja, und wenn ich mich recht erinnere, ist sie sogar noch früher rausgekommen.
Wie ist danach mit ihr weitergegangen? Du hast ja oft nochmal als Reporter dann auch erlebt, wie es mit Personen weitergegangen ist. Weißt du denn etwas über P. und ihr weiteres Schicksal?
Ja, ich habe in den Jahren danach nochmal, weil mich der Fall so auch sehr berührt hat, weiß ich, dass ich immer wieder mal versucht habe, was rauszufinden, was ist eigentlich aus der geworden. Ich habe dann gehört, vor Zeiten von Google und Facebook, dass sie also, da war sie schon aus den Haft, das muss in den 90er, Anfang der 2000er Jahre gewesen sein. Ich habe dann gehört, dass sie weit weggezogen ist, also wie man so schön sagt, ein neues Leben begonnen hat, einen neuen Namen angenommen hat. Dann habe ich lange nichts mehr von ihr gehört. Und dann, das war auch wieder einer dieser merkwürdigen Zufälle, die wir über unseren Fällen mehrfach erlebt haben, habe ich vor 4-5 Monaten eine Todesanzeige gelesen, wo mich der Name regelrecht ansprang, ihr Nachname. Der war etwas ungewöhnlich. Ich las den Nachnamen in der Todesanzeige, habe die natürlich dann sofort gelesen. Und da stand sie als Angehörige unten drunter. Und aus dem Alter habe ich entnommen, das war ihre Mutter, die da gestorben ist. Und das war, vor 4, 5, 6 Monaten. Also in 2023. Aber mehr weiß ich nicht.
Ja, dann kommen wir zum Ende unserer heutigen Geschichte. Hans, vielen, vielen Dank fürs Erzählen. Gleichzeitig danke ich wie immer der Cast-Crew, die diesen Podcast so wunderbar mit uns produziert. Sarah-Lena Bohley als Nachrichtensprecherin und Verkünderin des Urteils und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast-Crew.